Zunächst mal, was sagt Jesus eigentlich? Was meint er damit, wenn er sagt, unser täglich Brot gib uns heute? Was verstehen Sie darunter? Was haben Sie bisher darunter verstanden? Es ist uns ja so ein bisschen fremd, denn das täglich Brot für morgen haben wir ja meistens schon seit 2 Tagen im Kühlschrank. Oder das Brot, weiß nicht, ob Sie es im Kühlschrank tun. Toastbrot vielleicht. Sie verstehen, was ich meine. Wir denken heute eigentlich nicht mehr von heute so sehr auf morgen. Da sagt man eher, sage ich mal, habe ich schon gehört, ja, in Afrika tun die das noch so, darum geht es ihnen so schlecht, gell? Wenn ich habe, was für morgen reicht, dann kann ich den Rest verprassen. Wir sind ja anders, wir denken ja weiter, wir sehen in die Zukunft und bei uns ist das nicht so. Habe ich schon so. Fast jeder von denen hat nämlich am Ende des Tages seinen Lohngehalt bekommen für den Tag. Und wenn ich dann gebetet habe oder wenn die dann gebetet haben, unser täglich Brot gib uns heute und sind auf den Marktplatz gegangen, wenn sie denn tatsächlich noch dazu Tagelöhner waren, dann hieß das, Herr, bitte schenk, dass wir durchkommen. Hilf uns, dass ich was habe, womit ich meine Kinder und meine Frau versorgen kann oder meine Eltern oder wie auch immer. Die Leute waren viel näher dran an diesem täglich. Aber damit wir nah dran sind, wollen wir für uns mal denken, es würde da monatlich stehen. Ich schätze mal, dass die meisten von uns monatlich etwas überwiesen bekommen. Ob vom Arbeitsamt oder vom Arbeitgeber oder ob man selbstständig ist, da weiß ich nicht genau, wie sie das dann mit sich machen. Aber dieser Gedanke, jeden Monat habe ich eine bestimmte Summe und die muss reichen. Beten Sie so darum, unser monatliches Essen gib uns diesen Monat? Oder ist dieses Gebet mehr verbannt in die Liturgie in irgendeinem Gottesdienst, wenn man das Vaterunser denn mal betet? Bitten Sie Gott um das, was Sie brauchen zum Leben? Und bezüglich Brauchen zum Leben, wollen wir noch kurz weiterschauen. Jesus meint natürlich nicht nur das Brot. Wir haben eben schon in der Schriftlesung den Text gelesen, um den es jetzt dann nochmal geht weiter. Ich lese nochmal ein paar Verse vor. Matthäus 6, Vers 25 ist das dann. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Dann in Vers 26. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen noch ernten noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht wertvoller als sie? Jesus macht deutlich, dass dieses Brot, was er hier genannt hat in diesem Gebet, für das steht, was man zum Leben braucht. Was man zum Leben braucht. Nicht, was man vielleicht gern im Leben noch hätte, sondern das, was man zum Leben braucht. Denn auch von dem, was dieser Tagelöhner oder der sonstige Arbeiter damals bekam, wenn er den Tag gearbeitet hatte, da war eigentlich nichts mehr über, was man so ansparen konnte. Das waren dann die wirklich Bessergestellten. Da musste man sehen, dass man über die Runden kam. Jesus, und das ist unser erster Punkt, was sagt dieser Satz, geht es bei dieser Bitte nicht nur um das Essen und Trinken, sondern um die Grundbedürfnisse, die wir als Menschen haben. Beten Sie dafür? Oder gehört das zu den Selbstverständlichkeiten? So viel zum Verständnis des Satzes selbst. Jetzt wollen wir weiterdenken, was drückt dieser Satz eigentlich aus, wenn wir ihn beten? Was drückt er aus, wenn Sie ihn beten? Was drücken Sie damit aus? Welche Haltung haben Sie Gott gegenüber, wenn Sie das so beten? Ich lese nochmal weiter den Text von eben. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen noch ernten noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Versuchen Sie mal, die Haltung rauszufinden, die Jesus hier ausdrückt, indem er das sagt. Ich lese noch weiter. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, noch einen Satz vorher, ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen Lilien. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach allem diesen trachten die Nationen, also die Heiden, die Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Ist Ihnen was aufgefallen, was da an Haltung rüberkam, wenn man so denkt? Es kommt Vertrauen rüber. Vertrauen in den liebenden, gütigen und allmächtigen Vater im Himmel. Der Anfang des Vaterunser-Gebetes. Da haben wir darüber nachgedacht. Gott ist Vater und Gott ist liebender Vater. Im Epheserbrief heißt es, dass überhaupt der Gedanke einer idealen, vollkommenen Vaterschaft von Gott her erst zu denken ist. Wer wirklich sehen will, was Vaterschaft bedeutet, wirkliche, gute, ideale Vaterschaft, der soll sich Gott anschauen. Und Jesus sagt, der Vater im Himmel, der es besser mit euch macht als irgendein menschlicher Vater, der seinen Kindern nicht Steine gibt, wenn sie um Brot bitten. Wir haben einen Vater, der uns versorgen will. Wir haben auch einen Vater im Himmel, einen Vater, der mächtig ist, der uns versorgen kann. Wenn wir Kinder sind, haben wir einen Vater. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann haben wir diesen Vater, der uns erstens versorgen will und zweitens auch versorgen kann. Glauben Sie das? Beten Sie mit dieser Haltung? Oder ist es mehr, naja, vielleicht denkt er ja nächsten Monat mal an mich, dass es uns mal wieder besser geht. Haben Sie dieses Urvertrauen, von dem man bei kleinen Kindern spricht, gegenüber Ihren Eltern? Oder haben Sie den Eindruck, dass Gott Sie enttäuscht hat? Dass Sie vielleicht um Gesundheit gebeten haben und er gab Ihnen Krebs? Dass Sie um Nahrung gebeten haben und Sie standen in der Schlange zum Stempeln? Wie kommt man mit sowas zurecht, wenn es einem so geht? Wenn man das Gefühl hat, schönes Reden vom Vater im Himmel, vom liebenden, gütigen Vater, aber irgendwo klappt das nicht so ganz. Wir kommen nachher noch zu einem Punkt, wo wir darüber nachdenken, warum das vielleicht nicht klappt. Aber die eigentliche Aussage hier ist, dass Jesus sagt, diese Haltung sollten wir haben, dieses Vertrauen in den liebenden Vater, in den gütigen Vater und in den mächtigen Vater, das nicht nur versucht, sondern auch wirklich fertig bringt. Das Vertrauen ist ein Teil der Haltung. Was aber hier noch deutlich wird, ist das Bewusstsein der totalen Abhängigkeit von Gott. Wie kleine Kinder. Wie Babys vielleicht. Jetzt mal ehrlich, haben Sie das Gefühl, dass Sie so richtig total abhängig sind von Gott? Oder ist es vielleicht mehr das Gefühl, dass man sich manchmal doch so ein bisschen abhängig fühlt? Aber normalerweise sind wir doch ganz selbstständig, oder? Zumindest, wenn es uns gut geht. Das Gehalt rollt und die Gesundheit steht. Jakobus sagt uns, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater. Und im 1. Korinther 4 erinnert uns Paulus, Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Was tust du so, als hättest du es dir selbst verdient? Es geht um unsere Haltung. Ich gehe mal mit Sicherheit davon aus, ich denke, ich darf das, dass Sie dieses Gebet selbst schon gebetet haben. Unser täglich Brot gib uns heute. Irgendwann? Wahrscheinlich jeder von uns. Welche Haltung hatten Sie denn? Gott ist es ja nicht egal, wie wir mit ihm reden. Von oben herab oder von unten herauf oder unter Kumpeln oder mehr so nebenbei oder mal probieren, vielleicht hört er was. Welche Haltung haben Sie, wenn Sie beten? Welche habe ich? Nicht nur, welche wünsche ich mir grundsätzlich oder von welcher weiß ich, dass ich sie grundsätzlich haben sollte, sondern welche Haltung haben Sie, wenn Sie mit Gott reden? Ist er wirklich der allmächtige Vater im Himmel? Und sind Sie sich dessen bewusst, dass wir alle zusammen nichts sind, wenn er wegguckt von uns? Alles ist weg. Alles, so sagt Paulus im Kolosserbrief, alles besteht nur in Jesus Christus. Er hält uns überhaupt. Wenn er seine Hand abziehen würde, wäre es vorbei. Vielleicht klingt Ihnen das übertrieben, Gott sagt das aber so. Wenn wir dieses Bewusstsein der Abhängigkeit haben, dann können wir das an unserer Dankbarkeit Gott gegenüber erkennen. Wenn Sie meinen, mir ist das schon bewusst, dass ich völlig abhängig bin. Ob Sie das wirklich so leben oder ob das nur ein frommer Gedanke ist, das können Sie daran sehen, wie Sie mit Dankbarkeit Gott gegenübertreten. Wenn Sie einfach mal so checken, wie ist das? Mal drüber nachdenken, wie ist das bei mir? Für das, was ich nicht mehr, wofür ich mich nicht mehr bedanke, da gehe ich eigentlich mit Selbstverständlichkeit davon aus, dass ich es bekomme. Das drückt meine Haltung gegenüber Gott aus. Wo wir aufhören, dankbar zu werden und anfangen, unzufrieden zu sein, wenn Gott unsere Wünsche nach lebensnotwendigem Luxus nicht erfüllt, dann sollten wir darüber nachdenken, ob wir unsere Beziehung nicht ein bisschen falsch verstehen. Unsere Beziehung zu Gott. Vielleicht so, als hätte Gott als unser Hauswirtschaftsleiter für uns nach unseren Bestellungen alles zu besorgen, damit wir nicht mit ihm unzufrieden werden. Wenn alles stimmt, sind wir ruhig, sagen vielleicht ab und zu ein höfliches Dankeschön in dem Wissen, dass das ja eigentlich alles selbstverständlich ist. Wenn Gott aber nicht funktioniert, bekommt er die Klagen an den Kopf. Vielleicht klingt das überspitzt, aber ehrlich gesagt, das gibt es ganz schön oft. Ich persönlich spreche oft mit Menschen, die das eigentlich zum Ausdruck bringen. Man bittet um was und Gott tut's nicht und man ist unzufrieden. Von wegen liebender Vater. Ich habe das nicht erlebt. Suchen wir vielleicht mal bei uns und nicht bei Gott, ob das nicht stimmt? Zu unseren Bitten, ob Gott sie erhört oder nicht, da haben wir vor 2 Wochen, glaube ich, ausführlich drüber nachgedacht. Unerhörtes Gebet. Woher das kommen kann, dass Gott Gebet nicht erhört, so grundsätzlich. Wenn Sie das interessiert, können Sie da mal nachhören. Aber die Frage ist, wenn wir Vorstellungen haben, wie Gott mit uns umgehen sollte, und er tut das dann nicht so, wie reagieren wir? Und welche Haltung kommt bei Ihnen zum Ausdruck gegenüber Gott? Bei Ihnen ganz persönlich. Ich rede nicht von dem oder von der, sondern von Ihnen. Und von mir. Wie ist das mit Ihren Erwartungen an Gott? Hier möchte ich die Frage nach der Lebensqualität stellen. Wissen Sie noch Ihre Antwort von vorhin? Computerleute würden jetzt sagen, Befehl V. Haben wir es wieder da? Was haben Sie gesagt, macht bei Ihnen Lebensqualität aus? Ich sage mal Gottes Meinung, steht hier nämlich in Römer 14. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich könnte auch sagen, in der Gemeinschaft mit Gott. Nochmal. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Finden Sie das oder finden Sie das übertrieben? Finden Sie das so oder finden Sie das übertrieben? Was ist Ihnen mehr wert? Essen oder Gerechtigkeit? Trinken oder Freude? Oder Friede? Könnte es sein, dass unsere Haltung in diesen Dingen davon bestimmt ist, wie es uns gerade so geht? Dass wir vielleicht manches schon als so selbstverständlich hinnehmen, dass wir die Werte verschoben haben? Mit welchen Werten, mit welchen Prioritäten im Hinterkopf beten wir denn sowas? Unser täglich Brot gib uns heute. Unseren zweijährlichen Neuwagen gib uns heute. Den alten habe ich gestern kaputt gefahren. Oder unsere Eigentumswohnung bräuchte ich heute. Was erwarten wir von Gott? Wo sind Ihre Werte? Ich sage ja nicht, dass das falsch ist, dass wir uns das wünschen dürfen. Gott fragt nur danach, was für uns Priorität hat. Was für Sie Priorität hat. Was würden Sie meinen, was Ihnen jemand sagen würde, ich weiß nicht, wie Sie das Beispiel finden, ich sage es trotzdem, wenn da jemand in Bosnien auf der Flucht ein Handy hätte, dann würde Sie heute anrufen, heute Nachmittag, wenn Sie beim Kaffee sitzen, und Sie würden sich über Lebensqualität unterhalten. Was denken Sie, was der Ihnen ins Ohr flüstern würde? Was ist ihm wichtig? Bestimmt auch Essen und Trinken? Ganz sicher? Würde ich mal von ausgehen. Aber glauben Sie nicht, dass wenn der gerade auf der Flucht ist, dass auch sowas wie die Gerechtigkeit unter den Menschen, wo er die Ungerechtigkeit dauernd vor sich sieht, dass ihm viel wert wäre? Dass ihm der Friede, dieses nicht dauernd wegrennen müssen, das Wissen, dass ich irgendwo geborgen bin, dass ihm das nicht mehr wert wäre? Haben Sie mal mit Menschen gesprochen, die sich mehr als alles in der Welt mal jemanden wünschen würden, mit dem sie inniglich reden können? Mit dem sie sich wirklich austauschen können? Sie würden gern das übrige Geld oder den besseren Wagen dafür stehen lassen? Einfach, um mal mit Menschen zusammen zu sein? Menschen vielleicht, die alles haben und doch nicht glücklich sind? Gibt ja viel davon. Unser Wunsch oder unsere Einstellung zur Lebensqualität bringt was rüber, spiegelt was wider von dem, wo unsere Prioritäten sind. Und Gott ist es wichtig, was wir denken. Ihm ist es wichtig, was wir denken, wenn wir solche Sätze sagen. Unser täglich Brot gib uns heute. Was sind die Voraussetzungen, diesen Satz ehrlich zu beten? Der dritte Punkt. Wir haben eben schon festgestellt, dass es Gott wohl wichtig ist, dass wir das Bewusstsein haben, dass wir völlig von ihm abhängig sind. Aber da ist noch mehr. Und das entdecken wir, wenn wir uns das Vaterunser anschauen und überlegen, was wir eigentlich vorher gebetet haben, wenn wir da angekommen sind. Ich möchte es nochmal so machen. Nehmen Sie sich ein paar Sekunden Zeit und überlegen Sie, was Sie bisher gebetet haben beim Vaterunser, wenn Sie bei diesem Satz ankommen. Was bedeutet das? Ich meine nicht nur die Worte, sondern was Sie damit Gott eigentlich sagen wollen. Ich lese es mal vor. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und dann unser tägliches Brot gib uns heute. Was haben Sie bis hierher eigentlich gebetet? Jesus greift diesen Gedanken auch weiter unten in Matthäus in unserer Schriftlesung nochmal auf. Das Lied, was wir vorhin gesungen haben. Da heißt es, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das ist der Anschluss an das Essen und Trinken und an die Kleidung. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Im ersten Petrusbrief lesen wir, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Demütigt euch, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch, er kümmert sich um euch. Haben Sie auch schon oft gedacht, wir wollen über diese Sorgen einen kleinen Moment nachdenken, über diesen Satz nachgedacht, den Petrus da genannt hat, alle eure Sorge werft auf ihn. Vielleicht haben Sie ihn schon mal als Jahreslogan gezogen. Ist doch ein schöner Satz. Vielleicht haben Sie ihn auch schon mal an den Kopf geworfen bekommen von jemandem, der fröhlich lächelnd an Ihnen vorbeiging, während Sie traurig da reinschauten. Und Sie haben sich gedacht, wenn du wüsstest, wie oft ich schon losgeworfen habe. Das kam immer wieder. Ich möchte das mal beschreiben mit einem Gummiband-Effekt. Kennen Sie dieses Spiel von früher vielleicht oder von heute vielleicht? Da gab es so einen weichen Gummiball, in Luft war das glaube ich, und drin oder dran war ein Band befestigt, ein elastisches Band. Und dann hatte man so einen Klotz, auf den man sich stellen konnte mit einem Fuß und so einen Schläger und dann konnte man mit dem Ball schießen und das ging dann auf der Weide, beziehungsweise auf dem Pflaster, man brauchte keine Wand. Und dieser Ball kam immer wieder, man hat geschossen und durch das elastische Band zog es ihn wieder her. Geht das uns manchmal so mit dem Sorgen wegwerfen? Und das Verrückte dabei ist, dass mancher das Gefühl hat, jetzt habe ich geschossen und ich habe doll geschlagen und dieser Ball kommt wieder und ist gefährlicher als vorher. Vorher hatte ich ihn nur in der Hand, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht davon getroffen werde. Da will man erst was wegwerfen und sagt, hey, jetzt habe ich es dir gesagt, jetzt bin ich gespannt. Da macht es zack. Und man hat das Ding vom Kopf. Und man denkt, hey Jesus, was ist denn jetzt los? Da steht das doch, du hast das doch verheißen, dass ich dir das abgeben kann. Und jetzt kriege ich es wieder? Das gleiche Problem und noch dicker? Das Problem mit dem Gummiband löst sich, wenn wir das Vaterunser von vorne lesen. Mit den Dingen, die da vorher genannt werden. Dein Reich komme. Wenn wir das gebetet haben und das ehrlich gebetet haben, dann heißt das, dass wir sagen, Herr, du bist mir am wichtigsten. Deine Pläne sind mir am wichtigsten. Und ganz ähnlich, dein Wille geschehe. Das heißt, es kommt nicht auf mich an, Herr Jesus. Es kommt darauf an, was du möchtest. Ich möchte nicht meine Wünsche durchsetzen, sondern ich möchte das tun, was du willst. Und wenn sie unser täglich Brot gib uns heute beten, dann haben Sie vorher eigentlich ehrlicherweise schon diese Einstellung gehabt. Oder Sie können vorher schon aufhören zu beten. Es ist interessant, dass Gott das, Jesus Christus das in diese Reihenfolge gesetzt hat. Zuerst mal dreht sich beim Vater unser alles um den Vater. Und dann kommen unsere Bitten. Aber die sind eben abhängig davon, wie unser Verhältnis zum Vater im Himmel ist. Können Sie das so sagen? Jesus Christus, deine Pläne sind mir am wichtigsten. Dass das geschieht, was du willst, ist mir wichtig. Ich möchte, dass nicht nur die anderen alle deinen Willen tun, damit es mir besser geht, sondern ich bin selbst bereit, deinen Willen zu tun, in Kleinigkeit. Und geheiligt werde dein Name. Vor ein paar Wochen haben wir darüber nachgedacht. Das bedeutet, dass ich bereit bin, mich von Jesus Christus so verändern zu lassen, dass ich immer mehr zu Gott passe, weil Gott heilig ist. Dass Jesus immer mehr das ausradiert bei mir und mich dahin verändert, dass Gott Wohlgefallen an mir hat. Dass es mir gefällt, dass es Gott gefällt, wie ich bin. Dass wir uns zurecht machen für ihn. Mit seiner Hilfe. Wollen Sie das? Wenn wir diese Einstellung haben, dass ich wirklich den Willen Gottes tun will, dass mir seine Pläne am wichtigsten sind und dass ich bereit bin, mich von Jesus Christus dahin verändern zu lassen, wie er sich mir vorstellt, wie ich ihn sehen kann, aber auch wie er sich vorstellt, dass ich sein sollte. Wenn ich so denke und diese Haltung Gott gegenüber habe, dann kommt die Sorge nicht zurück, wage ich zu behaupten. Alle eure Sorge werft auf ihn. Meist wird der Satz so zitiert. Wissen Sie noch, wie es eben hieß? Eigentlich gehört er zum vorderen Satz. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Und jetzt kommt das in dem, das gehört zum Demütigen. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle Sorge auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Er kümmert sich. Aber das Sorge auf Jesus werfen hängt mit dem anderen zusammen. Wenn ich nicht bereit bin, wirklich seinen Willen zu tun, sondern meinen durchsetzen will, dann wird das hintenrum auch nicht mehr passen. Das ist die Voraussetzung, diesen Satz ehrlich zu beten. Gott sagt, wenn du dich um das kümmerst, was ich von dir möchte, wenn dir wichtig ist, was ich mit dir vorhab und du mitmachst bei meinen guten Plänen für dich, dann kümmere ich mich um alle diese Dinge. Dass er sich trotzdem, auch wenn wir nicht so denken, oft drum kümmert, ist reine Gnade. Aber keine Verheißung, kein Versprechen Gottes. Demütigen Sie sich unter die mächtige Hand Gottes. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Friede Gottes, und das drückt viel aus in der Bibel, weil Friede mehr ist als nur Waffenstillstand bei Gott. Ein herzliches Miteinander, aber auch eine wirkliche Ruhe und Geborgenheit. Die kann man empfinden, wenn man im Gebet die Sorgen auf Gott wirft. Dem Gebet, was so ehrlich ist. Und Gott an erste Stelle setzt. Und das wird unsere Gedanken bewahren. Die Sorgen sind ein inneres Unruhesein und ein Angsthaben vor etwas. Und genau vor diesen Gedanken kann Gott bewahren. Wenn wir lernen, Sorgen wegzuwerfen. Wenn wir uns um seinen Willen kümmern wollen, wenn er Priorität hat bei uns, wenn wir uns für ihn heiligen, dass wir uns von ihm so verändern lassen, wie wir eben zu dem heiligen Gott passen. Wollen Sie so ehrlich beten? Wollen Sie Sorgen loswerden? Dumme Frage. Die Frage ist nur, ob wir bereit sind, Gottes Weg zu gehen. Das heißt nicht, alle Probleme sind futsch, aber wir können damit umgehen. Und wir können darin bestehen. Und wir merken, wie Gott uns wirklich versorgt. Nicht mit Luxus, aber mit dem, was wir brauchen. Innerlich, seelisch und äußerlich, physisch. Wir wollen miteinander beten.